Rezeptfrei, der Podcast der DRK-Kliniken Berlin mit Matthias Henke.
Heute, was ist eigentlich eine Beckenendlage? Und damit sage ich herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rezeptfrei, Ihrem Lieblingspodcast rund um Krankenhaus und Gesundheit. Ja, und wir schauen heute mal in die Geburtshilfe. Und ganz genau schauen wir uns die Beckenendlage an. Was ist denn überhaupt eine Beckenendlage? Und kann ich trotzdem auf natürlichem Weg gebären? Was hat es für Risiken und vielleicht sogar Vorteile? Wie kann das alles ablaufen? Was passiert da? Und alle diese Fragen, die da so aufkommen, die klären wir heute. Und dafür habe ich einen Experten. Er ist Oberarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe der DRK-Klinik in Berlin-Westend. Und sein Name ist Dr. Miguel de Sousa Mendes. Und er erklärt uns heute mal so richtig auf. Also, los geht's. Herr Dr. de Sousa Mendes, ich freue mich, dass Sie wieder bei mir sind und sage hallo und herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich freue mich. Ja, wir reden ja heute über Beckenendlagengeburt. Was verbirgt sich denn hinter diesem Begriff?
Also die Beckenendlage ist letztendlich die, wenn ein Kind oder wir reden von der Beckenendlagengeburt normalerweise bei reifen Kindern ab der 37. Schwangerschaftswoche. Mhm. Und ein Kind ist in Beckenendlage oder auch manchmal genannt Steißlage, wenn nicht der Kopf führt, sondern sein oder ihr Po führt oder die Füßchen.
Okay.
Und es kommt gar nicht so häufig vor. Also man kann schon sagen, oh, nur 4-5% der Schwangeren haben ein Kind dann um in den Entbindungstermin herum in Beckenendlage. Aber wir sehen zum Beispiel, damit man es in Zahlen hat, bei uns mit 2700 Geburten im Jahr schon etwa 150 Mal im Jahr.
Okay, das ist ja
so selten ist es nicht.
Nee, ganz genau. Okay. Wie kommt denn sowas zustande?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also die Kinder, die Gebärmutter ist etwa länglicher als breit. Man kann sich vorstellen, so wie eine Glühbirne. Mhm. Und die Kinder am Anfang sind ganz klein, bewegen sich und schwimmen da frei, so wie sie wollen. Und irgendwann ist eine Position einfach einfacher, als eine andere Position ist. Ja. Als würde man in einem kleinen Raum lieber oder auf dem Bett quer liegen, anstatt längs zu liegen. Man hat einfach mehr Platz, wenn man längs ist, ist gemütlicher und so ist es für die Kinder auch.
Ach so.
Und manchmal ist der Kopf dann unten, dann drehen sie sich wieder Kopf oben, dann drehen sie sich wieder Kopf runter und wieder hoch. Bis es zu einem Moment kommt, wo viele aus irgendeinem Grund sich nicht mehr drehen können. Da haben dann keinen Platz mehr.
Ach so, okay.
Manchmal passiert es einfach so, ohne dass man einen Grund findet. Manchmal passiert es, weil entweder die Gebärmutter ein bisschen verformt ist oder da ein Myom, eine Art Struktur in der Gebärmutter, das den Platz ein bisschen wegnimmt oder manchmal auch, weil die Plazenta ganz unten ist und das Köpfchen findet den Weg nicht. Mhm. Das heißt, die Frage kommt häufig, aber tatsächlich finden wir die Antwort einfach nicht sehr häufig. Es liegt einfach so.
Man
soll es einfach so annehmen.
Ja, okay. Aber das ist ja natürlich ungünstig, wenn ich falsch rumliege sozusagen.
Das ist ein sehr interessanter Punkt. Ist es falsch rum? Ist es einfach andersrum?
Okay.
Es ist eine Variante der Normalität.
Ja.
Was üblich ist, ist Kopf unten tatsächlich. Ja. Aber wenn ein Kind mit dem Po unten ist, liegt es nicht falsch. Es liegt einfach anders. Und das braucht natürlich ein bisschen mehr Aufmerksamkeit oder eine andere Erfahrung vom Team, von den Hebammen, von den Geburtshelfern. Die Frau muss sich fragen, okay, mein Kind ist jetzt in Beckenendlage. Ich bin in der, sagen wir mal so, 36., 37. Schwangerschaftswoche. Was kann ich machen? Was will ich machen?
Ja.
Man kann sehr häufig oder fast immer probieren, das Kind in Schädellage zu drehen, eine sogenannte äußere Wendung.
Okay, wie mache ich das?
Das heißt, die Frau geht in die Klinik und man versucht von außen mit den Händen tatsächlich, und das, diese Technik ist schon uralt. Das haben die Mayas und die Azteken schon in Zentralamerika vor langer, langer Zeit gemacht. Mhm. Man versucht, das Kind zu drehen mit beiden Händen, eine Hand am Kopf, eine Hand am Po, und tatsächlich von außen dreht man das Kind in die Schädellage.
Okay, spannend.
Das klappt nicht immer. Das klappt in so 50% der Fälle.
Immerhin.
Und das muss man auch mit einer gewissen Überwachung machen. Man muss die Herztöne sich anschauen und anhören. Ist alles gut? Toleriert das Kind auch gut?
Ja.
Und das ist eine Möglichkeit, dass man, dass die Patienten, das Paar dann sagt, okay, wir wollen schon dann unser Kind vaginal gebären oder die Frau, ich will es vaginal gebären.
Ja.
Aber mir wäre lieber, wenn das Kind auch mit dem Kopf unten erstmal so kommt.
Ja.
Das ist eine Option. Eine zweite Option ist natürlich zu sehen, okay, eine Vaginalgeburt ist auch aus Beckenentlage möglich.
Ach echt, jetzt geht.
Ganz genau. Und das, dann schaut man sich mehrere Sachen. Wir messen das Kind ganz genau. Wir schauen, wie groß ist der Bauchumfang, wie groß ist der Kopfumfang, wo liegen die Beine, sind die Beine etwa nach oben gestreckt, sind die so gekreuzt wie so ein kleiner Buddha mit den Füßen unten.
Okay.
Es gibt unterschiedliche Positionen.
Ja.
Und dann schaut man, ob alles passt oder nicht. Und es gibt auch wenige Gründe, die gegen eine Vaginalgeburt sprechen würden. Aber es gibt natürlich auch manche Fälle, wo wir sagen, nein, hier wäre eine Vaginalgeburt gefährlicher als ein Kaiserschnitt.
Mhm.
Wir können gleich auch was dazu
sagen. Ja, genau, das müssen wir gleich nochmal.
Und die dritte Option ist natürlich ein Kaiserschnitt. Eine Frau kann auch sagen, so wie mein Kind liegt, möchte ich es nicht vaginal, also auf natürlichem Weg zur Welt bringen. Ich möchte einen Kaiserschnitt. Und auch das ist natürlich machbar.
Okay. Jetzt muss ich aber trotzdem erstmal nochmal nachfragen. Also normalerweise kennt man das ja immer so, dass das Kind sozusagen mit dem Kopf zuerst kommt. Aber es kann auch tatsächlich mit den Füßen zuerst kommen oder mit dem Po zuerst, ginge das auch?
Ganz genau. Also wenn das Kind eine Längslage, also Schädellage oder Beckenentlage, ist ja eine Längslage. Das Kind liegt längs in der Gebärmutter.
Mhm.
Ist deshalb auch eine geburtsmögliche Position, eine geburtsmögliche Lage.
Okay.
Und die häufigste Längslage ist die häufigste Beckenentlage ist die sogenannte Steißlage, wo ganz unten der Po ist und die Beine dann nach oben gestreckt sind. Ich könnte versuchen, hier ein Beispiel zu geben, aber ich schaffe es gar nicht mehr, so elastisch bin ich nicht, aber wirklich Beine gestreckt, okay. Füße fast am Kopf.
Ja.
Und so sind die Kinder in reine Steißlage.
Okay.
Und wenn die so zur Welt kommen, dann kommt erstmal der Po.
Ja.
Und dann sind die Beine gestreckt, die kommen irgendwann auch mal raus, dann kommt der Bauch. Brust, die Arme und als allerletzte der Kopf.
Ah, okay.
Und das ist natürlich gut machbar. Ja.
Ja.
Und es ist auch, wenn man ein erfahrenes Team hat, neben sich in eine Klinik mit Erfahrung, mit einem Kinderarzt in der Nähe, ist es auch eine sichere Geburt. So wie der Kaiserschnitt, so wie die Schädellagegeburt.
Ja.
Und davon muss man keine Angst haben.
Okay. Ist es riskanter als die Kopf zuerst Geburt?
Es ist anders. Also es gibt, wenn der Kopf, also ein Kind in Schädellage, wenn der Kopf zuerst kommt, dann schafft der Kopf ganz viel Platz und der Rest des Körpers flutscht raus. Es ist alles weicher. Das macht die Geburt im Rest des Körpers einfacher.
Ja.
Mit der Beckenentlage andersrum kommt natürlich alles, was kommt, schafft auch Platz, ne? Po und Bein und Bauch.
Ja.
Und der Teil, der am Ende kommt, der Kopf, ist nicht größer, nicht schwieriger, aber hart.
Ja.
Und man muss zwei Sachen bedenken. Man muss erstmal verstehen, wie diese Kinder zur Welt kommen, also wie sie sich drehen unter Geburt, weil sie sollen sich mehr oder weniger alle gleich drehen. Mhm. Und wenn man es versteht, erkennt man auch, wenn sie sich nicht so gut drehen, wie man es möchte. Dann muss man eingreifen. Dann muss man schauen, okay, kann ich dieses Kind so drehen oder so drehen? Wie kann ich es unterstützen und helfen?
Mhm.
Und wenn der Kopf als allerletzte kommt, das ist der wichtige Punkt bei der Beckenentlage, dann gibt es auch einen Moment, Sie können sich vorstellen, also der Kopf ist hart, es besteht aus Knochen, ne? Die Schädelkalotte, das Becken von der Frau ist auch aus Knochen und es geht eine harte Struktur durch eine andere harte Struktur und irgendwo dazwischen ist noch die Nabelschnur, die Bauch vom Kind und Plazenta verbindet.
Ja,
also Bauch vom Kind ist ja schon draußen, die Plazenta ist immer noch da drin.
Ah,
das heißt, diese Nabelschnur wird zwischen Kopf und Becken für wenige Sekunden oder eine Minute gedrückt.
Ah.
Und dann kommt weniger Blut, weniger Sauerstoff und deshalb haben diese Kinder häufiger, wenn die vaginal auf die Welt kommen, die erste Phase, die erste Anpassung ist es etwas schwieriger. Bis hinten. Sie können sich vorstellen, sie gehen, sie mögen gerne unter Wasser schwimmen. Sie gehen zum olympischen Schwimmbecken, tauchen ein, machen die 25 oder 50 Meter lang. Sie kommen erstmal raus, haben eine ganze Weile nicht geatmet und sie müssen erstmal Luft holen.
Ja.
Und so müssen diese Kinder auch machen. Die müssen erstmal, wenn die draußen sind, Luft holen. Sie bekommen noch ein bisschen Blut von der Mama, von der Plazenta mit Sauerstoff und die brauchen einfach ein bisschen mehr Zeit, um sich auf diese neue Welt draußen anzupassen.
Ja, okay. Und
deshalb, weil die etwa gestresster sind, wenn man das statistisch betrachtet, als häufiger als Kinder in Schädellage, brauchen die auch häufiger eine Unterstützung durch die Kinderärzte. Die brauchen auch häufiger ein bisschen Sauerstoff.
Ja.
Und eine kleine Maskenbeatmung. Und auch wenn selten, gehen die auch häufiger als nach einer Schädelgeburt oder nach einem Kaiserschnitt auf der Intensivstation der Neonatologie, um dann überwacht zu werden. Sei es ein paar Stunden oder ein Tag, zwei Tage. Bedeutet nicht, dass es den Kindern schlechter geht.
Ja.
Weil wenn wir dann sagen, okay, das Kind wurde entlassen irgendwann und wenn wir vergleichen, und es gibt tatsächlich tolle Studien dazu, wenn wir vergleichen Kinder, die per Kaiserschnitt zur Welt gekommen sind und Kinder, die vaginal aus Beckenentlage zur Welt gekommen sind, nach 2 Jahren, nach 5 Jahren, nach 8 Jahren, dann sehen wir auch, dass die Ergebnisse genau gleich sind. Sie entwickeln sich gleich.
Okay.
Die gehen, die sind gleich erfolgreich in der Schule, die können gleich gut reden und laufen und mit anderen Menschen interagieren. Die Geburt hat keinen Einfluss drauf.
Okay, ist nur ein bisschen anstrengender sozusagen.
Ganz genau, ganz genau. Ist einfach ein bisschen anstrengender, diese Anfangsphase.
Ja. Das ist es denn für die Mutter auch anstrengender?
Nein, für die Mutter ist es genau wie eine Schädelgeburt. Okay. Also sie kann alles machen, was sie will. Sie kann rumlaufen, sie kann stehen, sie kann liegen, sie kann auf einen Petsyball, sie kann eine PDA haben, wenn sie möchte, muss sie nicht. Sie, auch die Geburtsverletzungen kommen nicht häufiger vor bei Beckenentlagegeburt als bei Schädelgeburt. Sie kann in die Badewanne gehen. Die Geburt ist komplett gleich, nur ganz am Ende diese Endspurt der sogenannte Austrittsperiode, wenn das Kind geboren wird, ist für die Mutter nicht anstrengender, aber es braucht jemand im Raum, der sich damit auskennt und der dann entscheiden kann, alles gut, es läuft alles nach Buch, ich entspanne mich oder da ist doch was, wo wir eingreifen müssen, dann greife ich ein. Und deshalb ist eine Geburt aus Beckenentlage dann nur sinnvoll oder nur sicher, wenn die in einer Klinik mit Erfahrung stattfindet.
Ja. Wie würden Sie eingreifen? Also was würde dann passieren zum Beispiel?
Ja, also zum Beispiel, wenn die Kinder sich, die drehen sich, die folgen so fast wie eine Choreografie, die drehen sich fast immer in dieselbe Art und Weise. Und wenn sie sich nicht so ganz drehen, dann muss man sich überlegen, was passiert, was ist denn da drin, was ist denn los?
Ja.
Ist es vielleicht ein Arm noch, was noch irgendwo hängen geblieben ist oder kann das Kind das Köpfchen nicht so ganz beugen?
Ja.
Und dann kann man helfen, indem man das Kind in bestimmter Art und Weise so dreht von außen oder das Köpfchen so richtig dreht zur Seite, wenn es nicht gut gedreht war. Das heißt mit den Händen, wenn das Kind schon halb draußen ist praktisch, kann man es unterstützen, man kann es drehen, man kann letztendlich korrigieren, was bis dann nicht so gut gelaufen ist.
Ah, okay.
Und wenn die Frauen in eine sogenannte aufrechte Position gebären, also eben nicht ganz im Stehen, aber vielleicht in so einer Vierfüßler-Position, dann passiert es selten, dann muss man das seltener machen, als wenn die Frauen, so wie damals, als Beckenentlage auf den Rücken gebären.
Okay. Weil das ist eigentlich auch nicht so ganz naturmäßig.
Ganz genau, ganz genau. Die Natur hilft und die Natur ist auch irgendwie schlau.
Ja, hat ja viel Erfahrung.
Genau.
Ja. Ah, okay. Ja. Okay. Sie hatten ja auch den Kaiserschnitt erwähnt.
Ja.
Wann ist es denn erforderlich, den Kaiserschnitt zu machen?
Auch eine sehr gute Frage. Entweder entscheidet sich die Frau von vornherein und sagt, ich möchte mein Kind per Kaiserschnitt zur Welt bringen und dann wäre das ein geplanter Kaiserschnitt. Das machen wir so Richtung 39 plus 0 plus 1 Schwangerschaftswochen, also in der letzten Woche vor dem Entbindungstermin. Oder auch unter Geburt kann es natürlich sein, so wie bei einer Schädellagegeburt, dass entweder der Muttermund nicht aufgeht oder nicht regelrecht aufgeht oder dass das Kind nicht runterrutscht ins Becken, den Weg nicht findet oder die Herztöne auffällig werden. Und das wären dann Gründe, um einen Kaiserschnitt dann unter Geburt durchführen zu müssen.
Ja.
Das sind aber keine, das ist auch eine Frage, die ich häufig bekomme, ist es dann ein Notkaiserschnitt? Muss man dann wild rumrennen? Nein, das ist kein Notkaiserschnitt.
Okay.
Es ist ein ungeplanter, ein sogenannter sekundärer Kaiserschnitt, wo wir sagen, so, Frau Müller, leider geht der Muttermund nicht auf oder leider sind die Herztöne doch auffällig. Mhm. Wir müssen jetzt unser Plan B doch folgen. Wir machen einen Kaiserschnitt.
Ja.
Entweder mit einer PDA, wenn die Patientin das hatte, oder mit einer sogenannten Spinalanästhesie, eine Rückmarksnarkose, wo der dann auch der Papa auch im Kreißsaal-OP-Raum anwesend ist und also ähnlich wie beim geplanten Kaiserschnitt. Diese Notkaiserschnitte, also die ganz schnell gehen müssen mit Vollnarkose und so weiter, die kommen genauso selten bei Beckenentlage, also bei Schädelgeburten. Und ja. das ist wirklich, das kommt selten vor.
Kommt selten vor, na Gott sei Dank. Ja, okay. Gibt es denn vorher irgendwie so eine Lage, die so kritisch aussieht oder so, sagen wir mal, so schwierig, dass man eigentlich sagt, Kaiserschnitt ist hier wirklich besser?
Ja, also zum Beispiel, wenn die Kinder noch nicht reif sind, also das kommt dann häufige vor der 37., 36. Schwangerschaftswoche und die Beine, die Oberschenkel gestreckt haben, sei es mit gestreckte Beine, also Unterschenkel in eine sogenannte Fußlage oder mit gebeugte Beine, also Knie unten in eine sogenannte Knielage, die sind gefährliche Positionen. Das sind Positionen, wo was wir wollen ist, wenn der Kopf durch das Becken geht, dann muss vorher auch Platz geschafft werden. Dann muss ein großer Bauch mit Oberschenkel da durchkommen, damit der Weg frei ist und diese Kopfgeburt nicht zu langsam geht.
Ja.
Wegen der erwähnte Nabelschnur zerdrücken, sozusagen. Also eine Knielage und eine Fußlage sind dann Gründe doch für einen Kaiserschnitt, aber die kommen so gut wie nie vor bei reifen Kindern. Also Kinder, die ab der 36., 37. Schwangerschaftswoche zur Welt kommen, kommt eine Fußlage oder eine Knielage so gut wie nie vor.
Ach so, okay.
Eine Seltenheit.
Also tatsächlich eher bei einer sogenannten Frühgeburt.
Ganz genau, ganz genau.
Ah, okay, richtig. Okay. Okay. Gibt es denn noch andere Möglichkeiten zu drehen? Ich hatte in meiner Vorbereitung gelesen, es gibt auch sowas wie Akupunktur und solche Sachen.
Ja, also es gibt Akupunktur, es gibt auch das Moxen.
Moxer, ja.
Und das sind Methoden, die natürlich die Frauen probieren können und die manche Frauen doch helfen, andere nicht. Die Datenlage dazu ist letztendlich sehr, sehr spärlich.
Ja.
Also es gibt keine gute Evidenz, so nennen wir das, keine gute Studien, die sagen, wenn die Frauen diese Methode anwenden oder wenn sie es probieren, wird es funktionieren oder es funktioniert in 50% der Fälle oder 40% der Fälle. Das heißt, wirklich empfehlen kann ich es nicht. Ich habe nichts dagegen, natürlich, wenn die Frauen was.
Bricht auch
was,
nichts dagegen, man kann es genau.
Ja, okay. Und es gibt auch die sogenannte indische Brücke, wo die Frauen sich ein bisschen Kopf über ein bisschen halten. Oder es gibt, ich habe schon einiges gehört mit einer Taschenlampe mit dem Licht mal den Weg zeigen oder einer Glocke.
Ja.
Und ich finde diese Geschichten immer lustig, immer interessant, sehr, sehr interessant.
Okay.
Ich habe aber ein bisschen Angst, dass die Frauen sich so verrückt machen und sich wild rumgoogeln und alles probieren, was es so gibt. Und am Ende funktioniert es nicht. Und dann kommt die gute Freundin, die sagt, also die Patientin entscheidet sich für einen Kaiserschnitt, vollkommen frustriert. Und eine Woche später trifft sich mit einer Kollegin, einer Freundin, die sagt, ach, aber weißt du, ich hatte das mal probiert, das hat funktioniert, das hättest du mal probieren sollen.
Ach so.
Ah. Und dann ist die Schwangere die Versagerin.
Ach so, dann kommt eher so ein Frustgefühl.
Ganz genau.
Ja,
ganz
okay, genau. Das ist natürlich, ja, okay.
Also ich glaube, entweder dreht sich das Kind von allein, oder es gibt eine gute Methode, um das zu helfen, zu machen. Das ist dann die äußere Wendung. Mhm. Oder wenn nicht, dann muss man das einfach mit Gelassenheit nehmen und sagen, okay, mein Kind liegt so, ich akzeptiere das.
Ja.
Was will ich machen? Will ich mein Kind, will ich eine Vaginalgeburt weiterhin anstreben?
Ja.
Oder will ich einen Kaiserschnitt?
Ja.
Und man muss einfach, denke ich, so früh wie möglich mit dieser Idee klarkommen und sich wohlfühlen mit ihrer und seiner Entscheidung.
Also richtig wichtig ist einfach möglichst gelassen sein.
Und ganz genau, ganz genau.
Genau.
Okay. So wie vieles in der Geburtshilfe.
Ja. Ja, okay, genau. Ja, hilft ja auch in vielen anderen Sachen im Leben. Genau. Okay, Ja, dann habe ich, glaube ich, einen guten Überblick. Haben wir denn noch was Wichtiges vergessen zu dem Thema?
Ja, ich würde gerne noch was kurz erwähnen. Und zwar, wenn wir über die Beckenendlagegeburt sprechen, die Vaginalgeburt, konzentrieren wir uns sehr auf das Kind. Mhm. Was ist für das Kind besser, was ist nicht, was ist schlimmer, was ist gefährlicher? Und grob gesagt kann man sagen, dass in einer Klinik, in einer Geburtsklinik mit Erfahrung, Vaginalgeburt, Beckenendlagegeburten, ist die Vaginalgeburt aus Beckenendlage sowie der Kaiserschnitt ein sicherer Weg. Das sind zwei sichere Optionen.
Ja.
Und das ist wichtig für die Eltern. Ne? Die wollen natürlich das Beste für deren Kinder, also diese große Entscheidung treffen.
Ja.
Man darf bei der Entscheidung aber nicht vergessen, dass nicht nur ein Kind eine Rolle hier spielt, sondern auch die Mutter.
Ja, unbedingt.
Ein Kaiserschnitt ist eine große Bauchoperation, wo man tatsächlich den Bauch aufreißt, um das Kind rauszuholen. Das hat auch mögliche Risiken, nicht nur während der Operation von Blutung und Verletzung von anderen Organen, sondern auch Komplikationen für später, so wie chronische Schmerzen, Regelblutungsstörung, Missempfinden der Haut.
Ja.
Das sind Probleme, die auch auftreten können. Und man darf dann nicht vergessen, dass diese Gebärmutter dann auf einmal eine Narbe hat vom alten Kaiserschnitt. Und auch diese Narbe spielt für eine Folgeschwangerschaft eine Rolle.
Ja, klar, irgendwie logisch, ja.
Es ist so eine Art Schwachstelle.
Mhm.
Und dadurch kommt es auch häufiger zu Fehlgeburten, zu Frühgeburten. Und auch wenn selten zu Totgeburten, nur weil diese eine Stelle da ist.
Mhm.
Und wenn die Plazenta, das passiert sehr selten, aber das ist auch wichtig zu wissen, wenn die Plazenta bei der nächsten Schwangerschaft in die Narbe reinwächst, dann haben wir wirklich eine gefährliche Situation, wo man nicht davon ausgeht, dass wenn das Kind geboren wird, das nächste Kind geboren wird, die Plazenta nicht einfach so rauskommt, sondern eine sehr starke Blutung verursachen wird.
Ah. Okay.
Und deshalb finde ich in der Beratung der Eltern sehr wichtig zu sagen, okay, wir haben drei Säulen, wir haben drei Sachen, die sehr wichtig sind. Wir überlegen uns, was ist das Beste für das Kind, für das jetzige Kind im Bauch, für die Mutter und für die weitere Familienplanung.
Ja.
Und das müssen wir irgendwie alles unter einem Hut haben und uns gut überlegen und im Blick haben, dass beide Optionen, Vaginalgeburt oder Kaiserschnitt, sind gute Optionen und dass man sich nicht so viel stressen muss.
Okay.
Man muss einfach eine gute Beratung holen und dahin gehen, wo man es auch machen kann.
Na gut, da wird man bei den DRK-Kliniken Berlin-Westend natürlich gut beraten.
Und was uns in Westend besonders macht, ist, dass nicht nur haben wir in der Neonatologie Tür an Tür mit dem Kreißsaal, wir haben auch einen Rufbereitschaftsdienst. Das heißt, wenn das Team, was gerade im Dienst ist, die Beckenendlagegeburt noch lernt, das noch geübt hat, aber noch nicht genug Erfahrung gesammelt hat, dann wird der so ein Hintergrunddienst informiert und reingerufen zur Geburt.
Ah, okay.
Also jemand, der schon Erfahrung hat, die dann auf Seite des Teams steht und sagt, okay, und bringt dem Oberarzt, Oberärztin im Dienst auch das erstmal bei. Und natürlich, wenn man das Gefühl hat, okay, das jetzt muss ich doch übernehmen, dann übernimmt derjenige oder diejenige diese vaginale Geburt, wenn sie irgendwie eine Unterstützung braucht. Und das ist schon eine Besonderheit, gerade im Kontext Berlin, dass ein Perinatalzentrum Beckenendlagegeburt begleitet und auch praktisch rund um die Uhr jemand hat, der finde so eine Geburt verantwortlich und zuständig wäre.
Ja, das heißt, Sie sind also immer, also Sie und irgendein Kollege von Ihnen, immer in Bereitschaft?
Genau, geplant ist es so, dass immer jemand in Bereitschaft ist, aber natürlich, wenn wir alle zwei, drei auf einmal eine Magen-Darm-Krankheit haben und alle krank sind, also es könnten Ausnahmen tatsächlich vorkommen, aber so ist es geplant schon im Monaten voraus, dass wir unter uns absprechen, wer an welchen Tag in Rufbereitschaft ist.
Okay, ja, das ist doch eine tolle Sache. Also es sichert einen ja dann nochmal komplett ab.
Genau, was ich nicht, also ich denke, dass wenn eine Patientin oder ein Paar sich für eine Klinik entscheidet, kann die Klinik oder die ärztliche Kollegen dann natürlich sagen, ja, natürlich machen wir Beckenendlagegeburt.
Ja.
Und ab und zu mal einmal, zweimal im Jahr. Aber man kann es nicht anbieten, wenn Dienstag Herr Schmidt die Beckenendlagegeburt begleitet, aber Mittwoch Herr Müller das doch nicht macht. Dann kommen die Patienten an mit Wehen und er sagt, nö, also bei mir bekommen sie einen Kaiserschnitt.
Ja, stimmt. Okay.
Das ist kein Angebot.
Das kann man nicht, das kann man nicht anbieten. Nur.
Ganz genau. Und so ist, deshalb ist Westin, glaube ich, da auch besonders.
Okay. Ja gut, das ist nochmal gut hervorzuheben bei den DRK-Kliniken Berlin, Westend. Hervorragend. Ja, dann vielen, vielen Dank, Herr Dr. de Sousa Mendes, dass Sie uns hier so gut aufgeklärt haben. Ich glaube, das hat vielen weitergeholfen. Und ja, vielen Dank.
Ich danke Ihnen.
Danke, dass Sie wieder dabei waren. Das war der Podcast Rezeptfrei der DRK-Kliniken Berlin mit Matthias Henke. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.drk-kliniken-berlin.de. Abonnieren Sie gerne diesen Podcast. Rezeptfrei erscheint alle 2 Wochen neu.